Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Keine halbe Stunde mehr, dann war es das mit dem Börsenhandel 2019. Und man kann ja zum Aktienmarkt stehen, wie man will. Aber in diesem Jahr, da lief es richtig gut für Aktienbesitzer, mehr dazu gleich. Darüber hinaus beschäftigen wir uns unter anderem mit der Welt der Zinsen und der Frage, gibt es bald Geld, wenn wir ein Darlehen aufnehmen? Und wie steht es um die Zukunft der Pauschalreise? Auch das ein Thema heute. Und durch die Sendung begleitet Sie Günther Hetzke. Doch zunächst schauen wir auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Ein Geschehen, das heute und damit für 2019 bald ein Ende findet. Denn um 14 Uhr ist bereits Handelsschluss. In unserem Börsenstudio in Frankfurt begrüße ich heute Konrad Busen. Herr Busen, was bewegt denn aktuell noch die Kurse und natürlich in welche Richtung werden sie bewegt?
Nach unten wird der deutsche Aktienindex bewegt am letzten Handelstag des Jahres. Im Moment steht er bei 13.264 Punkten, rund ein halbes Prozent niedriger ist das als vor dem Wochenende. Naja, was bewegt den Handel? Die Kasse wird geschlossen. Dieses Bild passt ganz gut heute. Aber trotz dieses leichten Minus beim DAX, die Händler tun das nicht mit schlechter Laune. Im Lauf des Jahres ist der deutsche Aktienindex ja kräftig gestiegen, insgesamt um mehr als 25%.
Und wie sieht es heute aus beim MDAX, dem ja gar nicht so heimlichen Star unter den deutschen Aktienindizes in diesem Jahr?
Der hat noch deutlicher zugelegt als der DAX, nämlich rund 32%. Und dieser Vergleich zwischen den großen Werten des DAX und den mittelgroßen des MDAX liefert mir einen Einstieg in das Gespräch, das ich jetzt mit Ingo Speich führen will. Er sitzt hier neben mir. Herr Speich ist der Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei der Fondsgesellschaft der Sparkassen DK. Herr Speich, wie kommt es zu diesem großen Unterschied zwischen DAX und MDAX? Warum schlägt sich der MDAX so viel besser dieses Jahr?
Der MDAX verfügt über kleinere Unternehmen oder mittelgroße Unternehmen, also nicht die ganz großen Tanker, die also auch eine entsprechende Innovationsstärke haben. An der Börse werden diese auch gerade sogenannte Pure Plays, reine Geschäftsmodelle, gerne genommen, anstatt große Konglomerate. Und das andere ist natürlich, dass wir eine Bewegung immer zwischen den Indizes sehen und gerade MDAX-Unternehmen, die in den DAX 30, also in die große Königsklasse reinkommen, die haben auch schon immer eine sportliche Bewertung gehabt und konsolidieren häufig. Und deshalb sind diese Aufsteiger, die in den DAX reingehen, führen eher dazu, dass sie im ersten Moment dazu beim DAX 30 zu einer ruhigeren Tendenz führen.
Zu Ihrem Job, Herr Speich, bei der Fondsgesellschaft DK gehört das, auf Corporate Governance zu achten, also das Unternehmen, in die DK investiert, die Regeln der sogenannten guten Unternehmensführung befolgen. Sind da die kleineren und mittleren auch besser als die großen?
Man kann es nicht pauschal beantworten. Was man jedoch sagen kann, ist, dass kleinere Unternehmen häufig nicht so detailliert berichten. Das heißt, man lebt es eigentlich gerade bei familiengeführten Unternehmen, die sehr solide geführt sind, aber man berichtet nicht darüber. Und das ist natürlich für uns externe Investoren, Aktionäre, besonders schwierig, Klarheit zu bekommen. Und da muss man dann nachbohren und nachfragen. Aber man kann auch dort durchaus attraktive Unternehmen in Bezug auf gute Unternehmensführung finden.
Das Megathema in diesem Jahr ist der Klimawandel. Das ist auch Ihr Beritt bei der DK. Lange wurde an den Finanzmärkten ja ziemlich gelächelt über die Ökos, die von den Firmen fordern, dass die sich den Risiken des Klimawandels stellen. Das hat sich geändert, oder?
Die Unternehmen haben es erkannt, weil zum einen die Regulierung und Gesetzeskeule kommt. Das heißt, wir werden zukünftig über die viel diskutierten CO2-Preise Belastungen bei Unternehmen sehen. Aber es hat sich auch gewandelt, weil die Konsumenten anders agieren und weil es mittlerweile auf der Agenda auch bei den privaten Konsumenten ist. Und deshalb müssen sich Unternehmen umstellen, wenn sie ihre Ertragskraft und vor allen Dingen auch das Wachstum in der Zukunft mit neuen Produkten weiter aufrechterhalten wollen.
Ich war ein bisschen überrascht vor ein paar Monaten in der Börsenzeitung. Da hat der Chef vom IASB, das ist das International Accounting Standards Board, das sind die Leute, die die internationalen Bilanzregeln machen, ein Interview abgegeben. Und da hat er gesagt, Themen wie Nachhaltigkeit, soziale Gebundenheit, gute Unternehmensführung, das interessiert uns nicht. Wir sind nur dafür da, die wirtschaftliche Realität zu spiegeln. Der Klimawandel, der gehört doch zur wirtschaftlichen Realität.
Ja, das ist vollkommen richtig. Also diese Äußerung ist dahingehend zu verstehen, dass die Effekte des Klimawandels in die Bilanzierung reingehören. Und die Bilanzierung muss ja dann auch von Analysten, von Investoren aufgegriffen werden in die Bewertung eines Unternehmens. Und das ist eben die Krux dabei, dass im Endeffekt die bestehenden Bilanzierungsregeln das in der Form nicht abbilden und wir als Investoren gefordert sind, dies aktiv einzufordern, weil dort einfach eine Lücke ist zwischen der Investorenerwartung und der Realität, die wir hier draußen haben und der, wie man vielleicht in einem Elfenbeinturm dann über die einzelnen Bilanzregeln nachdenkt.
Sie treffen ja häufig auf Sparkassenkunden. Sind die wirklich so viel mehr bereit, in Nachhaltigkeit zu investieren oder sind das alles Lippenbekenntnisse?
Wichtig ist bei der Nachhaltigkeit, dass sie keine Rendite kostet. Und wenn man das vermitteln kann, dass man also in allen Anlageklassen auch eine vernünftige, eine vergleichbare Rendite erzielen kann und gleichzeitig dann aber auch Nachhaltigkeitsaspekte beachtet, dann findet man durchaus Befürworter. Und was man auch sehen kann durch die gesamte Klimawandeldiskussion, ist derzeit das Thema Nachhaltigkeit natürlich oben auf der Agenda und es gilt genauso für Finanzprodukte. Das heißt, wenn ich in den Supermarkt gehe und dort Bioprodukte einkaufe, muss ich natürlich auch überlegen, was heißt das für meine Anlagen, weil ich häufig bei den Anlagen, die ich habe, eine viel stärkere Wirkung erzielen kann durch eine Umschichtung in nachhaltige Unternehmen.
Sagt Ingo Speich, der Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei der Fondsgesellschaft der Sparkassen Deka.
Ja, soweit eine Einordnung zum Aktienmarkt 2019 mit Schwerpunkt auf die nachhaltige Geldanlage. Schauen wir, Herr Busen, auf den Devisenmarkt. Hier zog ja zuletzt der Euro stetig an. Wie ist die Lage aktuell?
Er ist einen Moment lang heute über 1,12 Dollar geklettert, aber jetzt pendelt er um die Marke, steht aktuell bei einem $1,11,93.
Und was tut sich beim Handel mit Gold sowie mit Staatsanleihen?
Der Goldpreis hält sich über 1500 Dollar pro Feinunze, steht aktuell bei 1511 Dollar und genau 11 US-Cent. Das ist in Euro umgerechnet 1349,22 Euro. Bei den deutschen Staatsanleihen, da ist die Umlaufrendite, also die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, im negativen Bereich ein bisschen nach oben gestiegen auf minus 0,23%.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und schauen noch auf Einzelbewegungen. Um Mitternacht hat der Streik der Flugbegleiter bei der Lufthansa-Tochter Germanwings begonnen. Reagieren die Anleger heute noch darauf?
Nein, die Aktie der Lufthansa steht unverändert gegenüber Freitag, beziehungsweise ganz leicht im Minus. Aber die Lufthansa-Aktie war ja im Verlauf dieses Jahres schon ein großer Verlierer, hat fast die Hälfte ihres Wertes im Lauf des Jahres eingebüßt. Also ich würde sagen, das Streikrisiko bei Germanwings oder auch bei der Lufthansa selbst, das dürfte da mehr als eingepreist sein.
Mhm. Kritik gibt es an der Deutschen Post. Sie transportiert mehr und mehr Pakete, aber dadurch steigt auch die Zahl der Beschwerden. Mit welchem Echo bei den Anlegern?
Also die Aktie der Post verliert heute rund 1%, aber die Beschwerden der Kunden, das sind ja für Investoren auch Hinweise darauf, wie sehr die Post auf Profitabilität getrimmt wird. Und das spiegelt sich auch wieder, wenn man sich den Jahresverlauf der Postaktie anguckt. Der ist plus 43%.
Konrad Busen über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Ein bestimmendes Thema auf dem Börsenparkett war in diesem Jahr der Handelsstreit zwischen den USA und China. Ein Streit, der auch 2020 bestehen bleibt. Denn trotz angekündigter Teileinigung, die Grundkonflikte zwischen China und den USA sind weiterhin nicht ausgeräumt. Aus Shanghai dazu Steffen Wurzel.
Mitte Dezember verkündeten die Regierungen in Peking und Washington eine Teileinigung im Handelskonflikt. Die US-Regierung verzichtet darauf, Zölle auf chinesische Importe weiter zu erhöhen und Chinas Staats- und Parteiführung verspricht im Gegenzug in großem Umfang Agrarprodukte in den USA einzukaufen. Beide Seiten feierten diese Annäherung als großen Schritt und präsentierten sich als Sieger. Doch Analysten warnen vor zu viel Optimismus. Zum Beispiel Nick Morrow von der Economist Intelligence Unit, einer Wirtschaftsanalysefirma in Hongkong. Das Gefühl, einen Sieg errungen zu haben, wird für beide Seiten von kurzer Dauer sein, denn es bleiben große Unsicherheiten. Keiner der Grundkonflikte wurde auch nur annähernd gelöst mit diesem Teilabkommen. Es ist also wahrscheinlich, dass es zu bilateralen Spannungen in anderen Bereichen kommen wird. Wir sehen das bereits jetzt in den Bereichen Technologie und Finanzwesen. Längst geht es im US-chinesischen Handelskonflikt nicht mehr nur um Wirtschaft. Für die USA spielen inzwischen auch Chinas Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und Tibet eine Rolle. Auch geht es um die schwindende Autonomie Hongkongs, Chinas Konflikt mit Taiwan und die Rolle des umstrittenen Technologiekonzerns Huawei. Chinas Staats- und Parteiführung wiederum möchte die Politik auf jeden Fall draußen halten aus den Verhandlungen zur Lösung des Handelskonfliktes. Sie verspricht stattdessen unermüdlich wirtschaftliche Öffnung und Reformen. Doch diese werden nach Ansicht vieler internationaler Wirtschaftsanalysten nur sehr begrenzt und langsam umgesetzt. Nach wie vor ist Chinas Staats- und Parteiführung nicht bereit, die Kontrolle über die Wirtschaft des Landes wirklich aus der Hand zu geben. Der Einfluss der Kommunistischen Partei auf die chinesische Wirtschaft ist in den vergangenen Jahren sogar noch größer geworden. Das alles führt in mehr und mehr Bereichen inzwischen zu einer wirtschaftlichen Entkopplung zwischen China und den USA. Für die Zeitung Financial Times ist das englische Wort dafür, Decoupling, sogar eines der Wörter des Jahres. Nach 40 Jahren Globalisierung habe 2019 die wirtschaftliche Entkopplung Chinas vom Rest der Welt begonnen, kommentierte die Zeitung kurz vor Weihnachten.
Steffen Wurzel über den anhaltenden Handelskonflikt zwischen den USA und China. Erst gab es Nullzinsen, dann sogar Minuszinsen. Wer Geld parkt, muss dafür zahlen, so die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Die Welt der Zinsen ist derzeit aus den Fugen und sie könnte noch stärker als bisher schon aus den Fugen geraten, denn die staatliche KfW und weitere Förderbanken bereiten sich darauf vor, negativ verzinste Kredite anzubieten. Mischa Erhardt berichtet.
Ein Haus bauen und dafür Geld bekommen? Energetisch sanieren, aber nicht die vollen Kosten tragen? Das klingt utopisch, könnte aber bald möglich sein. Dann nämlich, wenn die staatliche Förderbank KfW die Ankündigung ihres Chefs Günther Bräunig wahrmacht.
Deshalb schließe ich nicht aus, dass bei weiter sinkenden Marktzinsen Förderkredite von Bankkunden auch zu Negativzinsen aufgenommen werden können. Die KfW bereitet jedenfalls ihre Systeme darauf vor.
Heißt im Klartext: Wer unter solchen Bedingungen einen Kredit bekommt, muss dafür keine Zinsen zahlen, sondern kassiert obendrauf ein Geldgeschenk.
Es wird halt interessant, zu sagen, wow, ich habe einen Kredit aufgenommen, ich habe mal was gekauft und ich zahle weniger zurück, wie das, was ich bekommen habe. Das ist natürlich schon ein Anreiz. Und das ist auch der Sinn und Zweck der EZB, das ruhig so weiterlaufen zu lassen, damit noch mehr investiert wird, noch mehr Geld ausgegeben wird und vielleicht die Wirtschaft doch so angekurbelt wird, wie man es sich vorstellt.
Sagt Max Herbst von der FMH-Finanzberatung in Frankfurt. Möglich ist das, weil Investoren die Anleihen der KfW als sicheren Hafen betrachten. Und um ihr Geld dort parken zu dürfen, sind sie in geopolitisch stürmischen Zeiten wie diesen bereit, Gebühren zu bezahlen. In Form von Minuszinsen. Diese günstigen Konditionen an die Kunden weiterzugeben liegt nahe. Denn die staatliche KfW ist in erster Linie nicht an Profiten interessiert, sondern daran, mit ihren Krediten Projekte wie energieeffizientes Bauen und Sanieren zu fördern.
Für die KfW ist von Bedeutung, wie Kreditnehmer bei ihren Investitionen von dem gesunkenen Zinsumfeld profitieren, insbesondere bei unseren Förderkrediten.
Der Wille ist da, allein die Technik spielt nicht mit. Den IT-Systemen der Bank wurde nach gängiger volkswirtschaftlicher Lehre und Logik beigebracht, dass es in einer ordentlichen Bankwirtschaft keine Negativzinsen gibt. Daran wird jetzt gearbeitet. Die KfW rechnet damit, dass auch private Banken und Sparkassen ihre Systeme künftig an die neue Zinswelt anpassen werden. Bis negativ verzinste Darlehen aber wirklich bei Häuslebauern und Verbrauchern ankommen, könnte es allerdings noch dauern. Denn Förderkredite für Verbraucher gehen immer über deren Hausbanken. Die wiederum dürfen für die Kredite Bearbeitungsgebühren erheben. Bei einem Baukredit für ein eigenes Haus liegt die Gebühr bei bis zu 0,75%. Privatkunden müssen also hoffen, dass der Konkurrenzkampf zwischen den Banken diese Gebühren möglichst klein hält. Jedenfalls sollte man sich von den möglicherweise kommenden Minuszinsen bei Krediten für Bauvorhaben nicht allzu sehr beeindrucken lassen, meint Max Herbst.
Deswegen muss man nicht Hände klatschen und sagen, wow, jetzt sind wir bald bei Minuszinsen, weil natürlich dann die Minuszinsen im Anlagebereich immer größer werden und immer mehr Normalbürger auch schon im Minusbereich reinkommen. Also deswegen, man soll sie mitnehmen, aber nicht davon ausgehen, dass wir über längere Zeit wirklich Minuszinsen im wohnungswirtschaftlichen Kreditbereich kriegen werden.
In der Tat ist genau dies die viel diskutierte Kehrseite der Null- und Minuszinsen. Immer mehr Banken und Sparkassen geben Minuszinsen an ihre Kunden weiter, die sie bei der Zentralbank berappen müssen. Mittlerweile trifft das nicht mehr nur Großkunden, sondern mehr und mehr auch die Verbraucher. Nach jüngsten Zahlen des Internetfinanzportals Bialo sind es mittlerweile rund 154 Banken und Sparkassen in Deutschland, die Minuszinsen an ihre Kunden weitergeben. 61 davon im Privatkundengeschäft.
Einen Kredit aufnehmen und dafür Geld bekommen? Mischa Erhardt brachte uns diesen Gedanken näher. Die Preise für Wohnhäuser und Eigentumswohnungen sind auch im dritten Quartal weiter gestiegen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Katja Scherer.
Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, verteuerten sich Wohnimmobilien von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahresquartal deutschlandweit im Schnitt um knapp 5%. Überdurchschnittlich stark stiegen die Preise in Großstädten wie Berlin, Hamburg, München oder Köln. Dort legten die Preise für Wohnungen im Schnitt um 9% zu, für Ein- und Zweifamilienhäuser um 7,5%. Unter den 100 wertvollsten Börsenunternehmen der Welt sind kaum noch deutsche Firmen. Das zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY. Ins Ranking schafften es demnach nur der Softwarekonzern SAP auf Platz 51 sowie Siemens auf Rang 100. Dominiert wird das Ranking von Tech-Konzernen aus den USA und China. An der Spitze steht der arabische Ölkonzern Saudi Aramco. Wie die Autoren der Studie bemerkten, hat sich die Zusammensetzung des Rankings seit der Finanzkrise von 2007 stark verschoben. Während zuvor 46 der 100 wertvollsten Unternehmen aus Europa kamen, waren es zuletzt nur noch halb so viele. Der Autobauer Tesla hat weniger als ein Jahr nach Baubeginn die ersten Autos aus seinem neuen Werk in Shanghai ausgeliefert. Bei einer Zeremonie wurden 15 lokal hergestellte E-Autos vom Typ Model 3 an Mitarbeiter des Unternehmens übergeben. Die Produktion in China ermöglicht es Tesla, seine Autos ohne hohe Einfuhrzölle vor Ort auf den Markt zu bringen. Perspektivisch sollen dort jährlich 500.000 Autos gebaut werden. China gilt aktuell als weltweit größter Markt für Elektrofahrzeuge. Der Import von Raketen, Böllern und Co. ist im Jahr 2018 auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden im vergangenen Jahr gut 47.000 Tonnen Feuerwerkskörper im Wert von gut 120 Millionen Euro eingeführt. Im Vorjahresvergleich stieg der Import damit um fast 11%, im Vergleich zu 1999 sogar um 48%. Fast alle eingeführten Feuerwerkskörper kamen aus China. In diesem Jahr ist das Zünden von Böllern mancherorts verboten. Manche Einzelhändler haben die Verkäufe sogar ganz gestoppt.
Katja Scherer mit den Wirtschaftsnachrichten. Hat die Pauschalreise noch eine Zukunft? Nach der Pleite von Thomas Cook stand diese Frage im Raum, die wir ein Vierteljahr nach der Pleite mal aufgegriffen haben, um zu schauen, gibt es denn Reaktionen? Einzelheiten dazu von Brigitte Scholtes.
Die Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook und seinen Tochtergesellschaften hat die Touristen im September ohne Vorwarnung getroffen und zunächst ohne Hilfestellung des Veranstalters, sowie diese Urlauberinnen auf Mallorca.
Das ist irgendwie unglaublich, wir hatten mit sowas nie gerechnet, weil wir extra nicht keinen Billigflug genommen haben und extra Pauschalreise gebucht haben bei Neckermann, was ja eine große Reiseveranstalter ist. Sind wir ja auf der sicheren Seite, also wir hätten da nie mit gerechnet.
Wir wissen nichts, also wir sind auf alles gefasst und gespannt, was da jetzt noch kommt.
Hunderttausende Urlauber waren von der Pleite betroffen. Ein Schock für die Reisebranche. Denn Thomas Cook war nicht nur der Pionier der Pauschalreise, in Deutschland war er auch der zweitgrößte Reisekonzern. Im Veranstalterbereich mit den Marken Neckermann Reisen, Air Marine und Thomas Cook Signature hat der vorläufige Insolvenzverwalter den Betrieb inzwischen eingestellt. Teile des Unternehmens sind verkauft, etwa an den türkischen Reiseveranstalter Anextur, der den Türkei-Spezialisten Ögor Tours und den Last-Minute-Anbieter Bucherreisen übernimmt. Und die meisten Reisebüros der Gruppe kauft der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof. Die Schadenssumme liegt nach vorläufigen Berechnungen mit gut 287 Millionen Euro deutlich über der versicherten Summe von 110 Millionen Euro. Die Versicherung im Insolvenzfall ist einer der Gründe, warum viele Kunden bisher gern pauschal gebucht haben. Dass die Bundesregierung nun für den ausstehenden finanziellen Schaden aufkommt, das habe kurzfristig sehr geholfen, sagt Volker Böttcher, Professor für Tourismusmanagement an der Hochschule Harz.
Nach allem, was man im Moment also aus der Branche hört, sind die Buchungszahlen für Pauschalreisen im nächsten Sommer sehr gut unterwegs. Daraus kann man schon den Schluss ziehen, dass zumindest ein nachhaltiger Schaden nicht eingetreten ist. Allerdings muss die Branche jetzt sicherlich mit überzeugenden Absicherungsmodellen kommen und auch mit welchen, die besser sind als die, die wir in der Vergangenheit hatten.
Daran arbeitet die Branche auch zusammen mit der Bundesregierung und der Versicherungswirtschaft, sagt Thorsten Schäfer, Sprecher des DRV, des Deutschen Reiseverbands.
Die Grenze von 110 Millionen wird wahrscheinlich so nicht mehr bestehen bleiben können. Aber wir müssen alle bei dieser Diskussion nicht das gesamte System in Frage stellen. Wir haben in Deutschland über 2300 Reiseveranstalter. Die Mehrzahl davon ist mittelständisch geprägt und wird nie diese Summe von 110 Millionen Euro Schadenssumme jemals erreichen können.
Die Reisen müssten bezahlbar bleiben für die Reisewirtschaft, sorgt sich der Lobbyverband. Schließlich sind Pauschalreisen ein gutes Geschäft für die Reiseveranstalter. 4 von 10 Reisen, die länger als 5 Tage dauern, buchen die Deutschen in dieser Form. Die Branche erwartet, dass 2020 vor allem die klassischen Reiseveranstalter vom Ausfall Thomas Cooks profitieren werden. So rechnet TUI, der größte von ihnen, mit einer 500.000 zusätzlicher Gäste aus Deutschland. Schau-ins-Land-Reisen oder auch die Rewe-Tochter DER Touristik melden für diesen Winter ein, Zitat, sattes zweistelliges Umsatzplus bei Sonnenzielen auf den Kanarischen Inseln, in Ägypten oder in der Türkei. Auch bei den Buchungen für den Sommer 2020 sind die Unternehmen positiv gestimmt. Die Pauschalreise ist schon oft totgesagt worden, doch sie komme den Bedürfnissen vieler Reisender entgegen, sagt Böttcher.
Kunden, die sich für diese Reiseform entscheiden, die legen relativ hohen Wert auf eine persönliche Beratung und vertrauen auch sehr stark auf die Empfehlungen, die nach wie vor noch stark durch das Reisebüro ausgesprochen werden. Also sind schon Menschen, die ein bisschen an die Hand genommen werden wollen und die Organisation eben Dritten überlassen.
Das zeigt auch der Boom der Kreuzfahrten. Die sind in den letzten Jahren stark gewachsen. Bald werde die Marke von 3 Millionen Passagieren erreicht, sagt Böttcher.
In den letzten 10 Jahren hat es da ein Wachstum gegeben, was prozentual dreistellig ist. Insofern hat das in der Tat eine sehr, sehr hohe Bedeutung, hat aber gleichzeitig natürlich auch eine Relevanz im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit. Den Kunden ist schon bewusst, dass da tatsächlich eine Herausforderung lauert, aber auf das Reisebuchungsverhalten hat das bisher noch keine konkrete Auswirkung.
Reiseexperte Böttcher im Beitrag von Brigitte Scholtes zur Zukunft der Pauschalreise. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. In den Kommentaren geht es zunächst um den Streik des Kabinenpersonals bei der Lufthansa-Tochter Germanwings.
Der Konflikt zwischen dem Konzern und der Flugbegleitergewerkschaft UFO sei mehr als eine gewöhnliche Tarifverhandlung, meint der Kölner Stadtanzeiger. Die Auseinandersetzung ist grundsätzlich, sie ist persönlich. Die Lufthansa spricht UFO die Vertretungsbefugnis für das Kabinenpersonal ab und sie verläuft deshalb umso unerbittlicher. Die Germanwings-Passagiere, deren Flüge jetzt ausfallen, wird dies kaum interessieren. Wenn Fliegen nicht mehr verlässlich ist, suchen Kunden sich Alternativen. Dass Lufthansa wie UFO dies wissen und es dennoch nicht schaffen, den monatelangen Tarifkonflikt trotz Schlichtungsversuchen zu lösen, ist der eigentliche Skandal. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist überzeugt, viele teure Arbeitskämpfe wird sich UFO nicht mehr leisten können. Und auch im eigenen Lager wächst der Unmut über die unnachgiebige Haltung. Aber auch den Lufthansa-Konzern und seinen Vorstandsvorsitzenden Spohr trifft der neuerliche Arbeitskampf zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Der Einigungsdruck ist also auf beiden Seiten groß. Deshalb stehen die Chancen gut, dass am 9. Januar ein Einigungsprozess in Gang kommen kann. Ein weiteres Thema ist die zum Jahreswechsel erneut steigende EEG-Umlage auf den Strompreis. Diese belaste Verbraucher und Unternehmen, notiert die Badische Zeitung aus Freiburg. Schuld daran ist vor allem der Staat. Zwar ist klar, dass es eine Energiewende nicht zum Nulltarif geben kann, doch wenn die Regierung ernsthaft erreichen will, dass möglichst viele Bürger auf klimafreundliche Alternativen umsteigen, darf sie deren Betrieb nicht weiter verteuern. Im Gegenteil, der Strompreis müsste sinken. Ein Trostpflaster, wie die ab 2021 geplante Absenkung der Ökostromumlage als Ausgleich für den beschlossenen CO2-Preis, der Öl, Gas, Benzin und Diesel verteuern wird, reicht da nicht. Hatte die Bundesregierung nicht erst jüngst im Zuge des Klimapakets angekündigt, dass der Strompreis sinken soll? Fragt der Wiesbadener Kurier. Weil die Umlage zur Förderung von Sonnen- und Windstrom auch durch die CO2-Einnahmen finanziert wird? Diese ohnehin wohl eher minimale Entlastung kommt erst 2021. Dem deutschen Verbraucher bleibt leider einstweilen nur, weiterhin die höchsten Strompreise in ganz Europa zu zahlen.
Und mit diesem Blick auf die Strompreise endete die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Peter Sawicki begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag aus Niedersachsen über eine besondere Form der Hilfsbereitschaft, Spenden mal anders. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.